Mahlzeit und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Folge oder längeren Folge vom Schötecast, einem weiteren kleinen History-Podcast hier in den Weiten des Internets. Wer möchte, kann mich auch gerne weiterverfolgen auf TikTok, wo ich wahrscheinlich nach YouTube mit am aktivsten bin und dann auf Instagram, alles unter Schöte Show. Auf Instagram werden auch immer so die Themen immer ein bisschen abgestimmt zwischen mir und meinen Followern. Und es gab den Wunsch, dass ich mich noch mal ein bisschen mit den deutschen Stämmen befasse. Also machen wir einfach mal eine Top 10 der germanischen Stämme oder deutschen Stämme. Und bevor wir mit der eigentlichen Top 10 anfangen, weil ich muss ja hier anscheinend auf YouTube so lange reden, bis mir der Mund fusselig wird oder bis mir die Zunge abfällt, weil der Algorithmus erst ab 40 Minuten oder ab 30 Minuten zuschlägt. Also klären wir vorher einfach noch mal ein paar Dinge. Unter anderem klären wir ganz zu Anfang erstmal, was ist ein Germane? Was heißt ein Germane? Also so, da ist sich die Forschung nicht sicher. Die Gallier ganz klar sind die Kelten. Die Römer kamen irgendwie bei den Kelten irgendwie an, bei den Galliern. Und dann haben die Römer die Gallier gefragt, naja, wer ist denn das da irgendwie so an der Donau oder am Rhein? Naja, und dann haben die Gallier gesagt, das sind die Germanen. Was die Gallier mit dem Wort Germanen aber meinten, ist man sich jetzt nicht so wirklich sicher. Retrospektiv wird immer alles sehr gerne idealisiert, mythologisiert und heroisiert. Es gibt Leute, die sagen, Germane heißt Speerträger. Das ist widerlegt. Andere Bedeutung ist unter anderem schreiender Mensch. Oder die wahrscheinlichste Auslegung ist, dass die Gallier, also die Kelten, meinten, naja, das sind unsere Nachbarn. Das sind unsere Brüder. Also so, dass man da einfach gesagt hat, naja, das sind eigentlich im Prinzip genau dieselben Leute wie wir. Wir verstehen die Frage so ein bisschen nicht. Denn die Kelten, zu denen wir selbstverständlich bei der eigentlichen Top Ten nochmal kommen, die haben ganz klar auch einen Einfluss auf die Entwicklung der deutschen oder germanischen Stämme gehabt. Und damit keine Missverständnisse auftreten, machen wir einfach mal gleich weiter mit bestimmten Ländern oder mit bestimmten Stämmen, wo man immer wieder sagt, naja, so ist so ein bisschen so deutsches Einzugsgebiet oder germanisches Einzugsgebiet. Aber heute sind das ganz klar andere, ganz klar eigenständige Stämme oder ganz klar eigenständige Nationen. Und ich fange hier ganz klassisch mal mit Dänemark an. Warum fange ich jetzt ausgerechnet mit Dänemark an? Naja, es gab oder gibt immer noch, sollte man nicht glauben, aber es gibt ihn immer noch, wenn auch unglaublich an Einfluss beraubt. Es gibt den Deutschen Orden immer noch, aber der Name Deutscher Orden ist eine Fehlübersetzung. Denn der Deutsche Orden heißt eigentlich Teutonischer Orden und Teutonen, das war erwiesenermaßen ein Stamm, aber dieser Stamm, ganz genau wie die Angeln oder die Jüten, die kommen aus dem heutigen Dänemark. Der Deutsche Orden müsste also korrekt übersetzt Dänischer Orden heißen, aber das würde dann der eigenen Legende von diesem deutschen, von diesem teutonischen Orden einfach auch ein bisschen widersprechen. Gleichzeitig sei hier auch nochmal ganz klar erwähnt, dass das Wort Deutsch sich nicht von Teutone ableitet. Teutone war dann später zur Zeit des Heiligen Römischen Reiches, deutsche Nation, das war immer so ein abfälliger Begriff aus Rom für den deutschen Kaiser. Das ist der teutonische Kaiser, der tut eigentlich irgendwie nur so ein bisschen, als ob er jetzt römisch wäre. Also so, da hat man immer ein bisschen auf den Heiligen Römischen deutschen Kaiser herabgeschaut und diese Germanen, diese Teutonen, diese wilden Barbaren waren eigentlich immer so für Rom eine Notlösung und die hat man da in der heiligen Stadt nicht wirklich ernst genommen. Die nächste Ehrennennung bzw. die nächsten Länder oder die nächsten Stämme, die in der Top 10 auf gar keinen Fall vorkommen, das sind die Benelux-Länder und somit auch nicht Norditalien. So, was haben die jetzt eigentlich so mit diesen ganzen deutschen oder germanischen Sachen zu tun? Na, die Benelux-Länder und Norditalien, das war das Mittelreich von Lothar, also das Lothar-Ringer-Reich, größtenteils fränkisch geprägt und dann auch von den Langobarden geprägt, aber die haben dann im Verlaufe der Jahrhunderte und der Jahrtausende haben die dann auch ganz klar eigene Sache gemacht. Besonders hervorzuheben sind hier die Benelux-Staaten, die den 80-jährigen Krieg vom Zaun gebrochen haben, zu dem auch der 30-jährige Krieg gehört. Also wir können auch gerne nochmal so das 17. Jahrhundert ein bisschen genauer durchgehen, denn wenn irgendjemand über das dunkle, blutige Mittelalter redet, dann ist dieses dunkle, blutige Mittelalter, das ist das 17. Jahrhundert. Also so aus diesen ganzen Kämpfen und Kriegen, die es da im 17. Jahrhundert gab, kannst du locker, flockig auch eine Top 10 machen. Und diese Benelux-Länder waren halt als Vereinigte Niederlande, die waren unter der Herrschaft von einem gewissen Herrschaftshaus Habsburg, die ja auch ganz viele deutsche Kaiser, heilige römische deutsche Kaiser, gestellt haben. Und diese Benelux-Länder waren eine unglaublich gute Einnahmequelle. Denn die haben so richtig schöne, tolle Häfen, von denen aus man überall in die Welt hinausfahren kann und dann vielleicht so Kolonien gründen kann und sowas. Und irgendwann haben dann die Benelux-Länder, also die Vereinigten Niederlande, gesagt, ja, und wir kriegen davon nichts ab. Naja, dann machen wir halt einfach unser eigenes Ding auf und sollten sich dann schlussendlich 1648 auch durchsetzen in ihrer Autonomie. Genau dasselbe in Grün haben wir mit Tschechien, beziehungsweise sehr lange auch bekannt als Böhmen oder Bohemia. Also Böhmen war eines, also genauso wie die Lothar-Ringer, also die Benelux-Länder, die waren eigentlich ein Gründungsmitglied vom Ostfränkischen Reich. Also beim Ostfränkischen Reich, da haben sich dann Böhmen, die Lothar-Ringer und dann noch ein paar andere Stämme, zu denen wir dann auch gleich nochmal kommen werden, die haben sich zusammengetan und haben gesagt, so, wir machen jetzt eigene Sache. So, Böhmen kommt aber auch bei Haus Habsburg irgendwann so unter die Knute von diesem Haus Habsburg. Warum kommt denn Böhmen bzw. Tschechien unter die Knute vom Haus Habsburg? Na, hier sind die Silberminen. Das Wort Taler oder Dollar kommt von Joachimsthaler, von Joachimsthal. Das ist ganz klar ein Ort hier in Tschechien bzw. Altdeutsch Böhmen. Und auch hier haben wir die Situation, dass dieses Land eine unglaubliche Goldmine für das Haus Habsburg war. Oder jeder, der irgendwie heiliger römischer deutscher Kaiser oder König werden wollte, der musste die Vorherrschaft über Böhmen haben, die unter anderem auch eine Kurfürstenstimme hatten. Also die durften auch bei der Wahl vom heiligen römischen deutschen Kaiser mitreden. Also die haben Geld- und Mitspracherecht, also war Böhmen immer ein Zankapfel und Tschechien bzw. Böhmen bricht mehrere Kriege für seine eigene Autonomie vom Zaun, unter anderem die Hussitenkriege und halt auch den 30-jährigen Krieg, also das sind diese Prager Fensterstürze und macht sich dann irgendwann schließlich dann doch im 20. Jahrhundert schlussendlich selbst ständig. Und um nochmal darauf hinzuweisen, wie lang und alt diese Geschichte von Böhmen oder Tschechien ist, also der eine oder andere kennt ja den Armin den Cherusker oder den Hermann den Etrusker, der da die Schlacht am Teutoburger Wald vom Zaun gebrochen hat, und das hat er aber auf eigene Faust gemacht und hat sich dann mit seinen Stammesgenossen irgendwie verzankt und dann musste er abhauen. Und wohin haut er ab? Na, nach Böhmen. Also so Böhmen, Tschechien hat eine Historie, die reicht auch bis zum Römischen Reich zurück. Ebenfalls nicht in den Top 10 mit dabei ist ganz klar die Schweiz. Deren Anspruch auf Unabhängigkeit oder Autonomie geht zurück bis ins 13. Jahrhundert und sie ist auch ein schönes Beispiel dafür, na, wie funktioniert denn damals so die Stämme oder so, denn dieses Prinzip der Schweiz ist etwas unglaublich Altes, also das ist eine Eidgenossenschaft, also so, das sind halt einfach verschiedene Stämme, die sich da zusammengetan haben, also wie vielleicht der eine oder andere weiß, in der Schweiz wird Deutsch, Italienisch und Französisch geredet, das ist ein Stammesverbund Und wir werden auch gleich nochmal ganz viele andere Stämme durchnehmen, aber wir nehmen eigentlich Stammesverbünde durch, wo sich verschiedene Kleinstämme zusammengeschlossen haben, um dann halt einfach ihr eigenes Ding durchzuziehen. Und genauso ist das bei der Schweiz. Wie gesagt, ab dem 13. Jahrhundert hat die Schweiz irgendwie so einen Anspruch auf Autonomie. Warum ist das so? Naja, im 13. Jahrhundert, da war eine unglaublich unruhige Zeit mit diesen ganzen heiligen römischen deutschen Kaisern und Königen. Und das Ding ist, dass der heilige römische deutsche König, beziehungsweise dann später Kaiser, immer nach Rom wandern musste, um da seine Aufwartung zu machen. So, wo muss der da durch? Na, durch die Schweiz. Das heißt, irgendwie so, zum Beispiel durch Zolleinnahmen, da kannst du verdammt viel Geld machen. Und erst recht, wenn du autonom bist und wenn du da vielleicht auf jemanden anderen nicht hören musst. Dann kommt noch mit hinzu, die Stammesburgen von verdammt vielen später ganz doll wichtigen Adelshäusern, sei es jetzt Hohenzollern oder halt auch, wir hatten es gerade, Habsburg, liegen entweder in Südschwaben, also ba heute Baden-Württemberg, oder in der Schweiz. Das heißt, hier haben wir auch wieder abhängige Gebiete, wo irgendwelche Adelshäuser, unter anderem auch Habsburg, immer wieder dazwischen pfuschen. Und da hat die Schweiz dann gesagt, nee, darauf haben wir keinen Bock, wir möchten unser eigenes Ding machen. Das führte dann schließlich zu 1499, zu den Schwabenkriegen, wo dann die Schweiz offiziell das erste Mal ihre Autonomie, also ihre Unabhängigkeit erklärte. Das zieht sich durch bis zum Dreißigjährigen Krieg, wo die Unabhängigkeit der Schweiz dann zum Ende des Dreißigjährigen Kriegs 1648 offiziell anerkannt wurde. Und dann 1848 hat sich die Schweiz nochmal gegründet, beziehungsweise nochmal für selbstständig erklärt. Das heißt, die Schweiz hat sich insgesamt drei oder viermal losgesagt und sagt einfach, wir machen hier unser eigenes Ding. Wir sind absolut autonom und neutral. Und als letzte Ehrennennung, als letztes Stammesgebiet oder Stamm oder Gebiet, was nicht in die Top 10 reinpasst, weil das ganz klar auch eine eigene Geschichte ist, ist Österreich. Sind die anderen Ehrennennungen, die wir hier hatten, bisher entweder schon von Anfang an irgendwie etwas Eigenständiges oder auch Gründungsmitglieder vom Ostfränkischen Reich, die sich dann gesagt haben, ich mache dann doch mein eigenes Ding, dann ist Österreich schlicht und ergreifend, man kann es nicht anders sagen, das ist das uneheliche Kind von Deutschland bzw. von Bayern. Österreich hat seine Wurzeln in der A. Warenmark, eine Grenzmarkierung. Also hier nochmal zur Erläuterung, was ist eine Mark? Eine Mark ist immer eine Markierung, genauso wie das Pfund. Es gab die Landmark, also die Grenzmarkierung, daher kommt das Wort Markierung. Dann hatten wir die Geldmark, also da wurde dann gesagt, okay, so und so viel Gramm ist dann halt die Mark. Und dann gab es noch irgendwie so das Landmaßmark, wo man gesagt hat, okay, so und so viel ist dann halt eine Landmark und hier haben wir die Grenzmarkierung. Daher leitet sich auch der Name Mark Brandenburg ab oder Steiermark oder Mark Meißen und dann gab es da in Baden-Württemberg auch noch irgendeine Mark und zu der Grenze von Fränkischen Reich, also Frankreich, nach Spanien gab es auch noch mal eine Grenzmark und hier haben wir halt die Awarenmark, die dafür gedacht war, um halt die Awaren aus dem Osten, also aus dem späteren Ungarn, abzuhalten. Diese Awarenmark gehörte ursprünglich zu Bayern, zum Stammesherzogtum Bayern. Da aber Karl der Große nicht wollte, dass Bayern zu mächtig wurde, hat er die Awarenmark halt einfach abgetrennt und hat daraus eine eigene Region, ein eigenes Herrschaftsgebiet gemacht, wo er dann einfach nochmal andere Leute reinsetzen konnte. Denn die Bayern waren immer daran interessiert, ihr eigenes Ding zu machen und eine Grenzmarkierung, eine Grenzmark bringt immer gewisse militärische Vorteile, gewisse militärische Ansprüche mit sich. Und da Karl der Große die Bayern halt mittels Regierungsumsturz ins Fränkische Reich mit reingebracht hat und wie gesagt, die Bayern wollen immer ihr eigenes Ding machen, hat er diese militärische Stärke schlicht und ergreifend von Bayern abgetrennt. Somit gründete sich dann halt die Ostmark, die Mark im Osten, das Ostreich. Und daraus sollte dann schließlich Österreich erwachsen. Und auf diese Österreich-Mark setzten sich dann später auch, Überraschung, Überraschung, die Habsburger rauf. Denn, wie gesagt, mit einer Grenzmarkierung kommt schlicht und ergreifend auch eine gewisse militärische Präsenz, ein gewisses Prestige, und darin waren die Habsburger unglaublich interessiert. Und ja, das war ein unglaublicher roter Faden, den wir hier gerade hatten, durch diese ganzen Gebiete, die sich halt auch irgendwie abgespaltet haben von Deutschland oder vom Fränkischen oder vom Ostfränkischen Reich oder vom Heiligen Römischen Reich. Immer sind die Habsburger dann irgendwie mit dabei. Dazu können wir dann meinetwegen nächste oder übernächste Woche auch nochmal gerne einen Beitrag machen. Damit starten wir unsere eigentliche Top 10 und wir fangen an auf Platz 10 mit den Friesen bzw. mit den Frisi. Denn das Interessante bei den Friesen oder Frisi ist, wir haben es hier mit zwei Bevölkerungsgruppen zu tun, die einen sehr ähnlichen oder sehr deckungsgleichen Namen benutzen. Also einmal haben wir die antiken Frisi und dann haben wir später die Frisen, die nach der Völkerwanderung nach 500 da oben an der Nordseeküste sich niederlassen. Und die Nordsee wird entweder von bestimmten Leuten so als das germanische Meer bezeichnet oder es wird als das friesische Meer bezeichnet. Und es wird als friesisches Meer bezeichnet bis ins späte Hochmittelalter. Also so sagen wir bis 1300, 1400 ist das ganz klar das friesische Meer. Warum ist es das friesische Meer? Naja, bevor die Hanse wirklich groß und stark geworden ist, waren es die Friesen, die da ganz klar den Handel über diese Seewege kontrolliert haben. Hier ist es auch interessant, dass eine Hauptheimat, also wahrscheinlich auch die eigentliche Hauptheimat der Friesen, die liegt in den Niederlanden, die sich ja dann auch einen Namen im Überseehandel machen sollten. Was der Name Friese eigentlich heißt, weiß man nicht so genau. Also man kann das retrospektiv jetzt also im Nachhinein noch so als Schlammarbeiter bezeichnen oder als Wattarbeiter. Das passt auch sehr gut, also weil die machen da oben die Nordseeküste ganz klar für sich wirtschaftlich brauchbar. Jakob Grimm verstolpert sich in seinen Analysen immer wieder so ins Lockige, ins Krause. Hat das vielleicht was mit den Haaren zu tun? Unterm Strich weiß man es nicht. Interessant sind die Friesen auch deshalb, oder die Frisi, da sie mit einer der ersten deutschen Göttinnen irgendwie beherbergen, die dann irgendwie niedergeschrieben werden, und zwar ist die Baduhenna. Hatten wir schon in einem anderen Beitrag, aber die Baduhenna, wir sind hier wieder im sprachlichen Bereich, die Baduhenna, die Endung Na lässt immer auf eine Herrin oder auf einen Herrscher schließen, und die Baduhenna war eine Herrscherin des Krieges. Und es sind 900 Römer bei einem Angriff auf einen Tempel der Baduhenna dann von den Friesen niedergemacht worden. Und um nochmal zu unterstreichen, dass die Friesen ganz klar etwas Eigenes sind, das Friesische ist auch ganz klar eine eigene Sprache, die noch von 500.000 Personen auf der Welt wird diese friesische Sprache oder diese friesischen Sprachen gesprochen und gehört zu den geschützten Sprachen in Deutschland. Auf Platz 9 widmen wir uns den Katten, C-H-A-T-T-E-N geschrieben, im Zweifelsfall spreche ich das dann fälschlicherweise auch immer sehr gerne Chatten aus, aber Katten ist die eigentliche Aussprache. Das ist der Stamm, der im eigentlichen Hessen, im heutigen Hessen, verstärkt gesiedelt hat, und daher kommen auch so eine lustigen Ortsnamen wie Katzenellbogen. Also Katzenellbogen hat nichts mit irgendwelchen Katzen zu tun, die mit ihren kleinen Pfötchen an der Couch kratzen. Nein, das hat etwas mit dem Stamm der Katten zu tun. Und die Katten sind auch nochmal ein schönes Beispiel dafür, wie denn so die ganzen Sachen mit den Stämmen abgelaufen sind. Denn den Armin den Cherusker oder Cherusker oder Hermann den Etrusker hatte ich ja schon erwähnt. So, das Ding mit den Etruskern ist halt das, dass sie irgendwann weg sind. Was ist denn mit den Etruskern passiert? Naja, die wurden von den Katten absorbiert. Entweder sagt man absorbiert oder erobert, es wird beides gewesen sein. Also der eine Teil wird sich irgendwie friedlich angeschlossen haben und der andere Teil wird irgendwie erobert sein. Denn wie gesagt, wir haben hier auch immer Stammesverbünde. Jeder Großstamm hat noch irgendwie so einen Kleinstamm und das sind eigentlich alles Familienverbünde, die da alle irgendwie miteinander zu tun haben. Wie dem auch sei, die Katten werden dann aber auch selber irgendwann, weil die Katten sind dann halt auch irgendwann nicht mehr da, die werden dann von den anliegenden größeren Stämmen oder Stammesverbünden auch absorbiert. Also von den Franken, von den Sachsen, von den Thüringern und von den Sueben. Und dann sind die Katten halt auch irgendwann nicht mehr da. Zu den Katten bzw. zu ihrer Lebensweise lässt sich sagen, dass die Römer unglaublich beeindruckt waren von denen, denn das waren Bergleute, die haben im Berg gelebt und die waren unglaublich sehnig und die waren unglaublich diszipliniert. Die haben ganz klar auf ihren Häuptling bzw. auf ihren König gehört und wussten halt auch irgendwie, wie man Wegzehrung einpackt. Das fanden die Römer unglaublich faszinierend. Gleichzeitig hatten die Katten, also die im heutigen Hessen gesiedelt haben, die hatten einen unglaublichen Haarfimmel. Die haben dann, wenn die alt genug waren, um sich einen Bart und die Haare lang wachsen zu lassen, dann haben die diese Haare, die ihnen da rausgewachsen sind, haben die einem Gott geweiht. Ihren Opfern oder ihren unterlegenen Gegnern haben sie die Haare abgeschnitten und wenn sie dann halt auch alt genug waren, dann haben sie sich auch ihre Haare rot gefärbt, um zu zeigen, was für starke, tolle Krieger sie sind. Dann ein Unterstamm der Katten ist auch nochmal erwähnenswert. Das sind die Marser. Das hatten wir schon in einem anderen Beitrag zu dem Thema Top 10 wichtigste Götter in Deutschland. Die Marser sind der Stamm mit der allerersten erwähnten Göttin in Deutschland. Das ist die Tamfanea, wie gerade auch schon bei den Friesen gesagt. Die Endung Na ist immer Herrscher oder Herrscherin. Und die Tamfanea war dann die Herrscherin des Waldes. Und die wurde dann halt im Gegensatz zur Baduhenna, die wurde unglaublich überrannt, denn das war halt eine Fruchtbarkeitsgöttin und keine Kriegergöttin. Auf Platz 8 haben wir die Thüringer. So, der eine oder andere kennt vielleicht das Lied Ein Sachse ist immer mit dabei, aber eigentlich müsste das Lied heißen Ein Thüringer ist immer mit dabei. Also wir hatten das jetzt gerade auch bei den Katten, so wie sich diese ganzen Stämme oder Stammesverbünde irgendwie immer gründen und verdammt oft sind die Thüringer mit dabei. Also so, du hattest diese thüringischen Stämme da im heutigen Thüringen und halt auch drumherum und die waren dann bei der Genese der Franken mit dabei und gleichzeitig waren sie halt auch bei der Genese der Bayern mit dabei. Also so, die sind immer irgendwie am Start und auch der allererste König von Italien dann im 5. Jahrhundert war Odoaker, ein Nachkomme von Thüringern und immer wenn du dir irgendetwas durchliest von irgendwelchen Herrschern oder Kämpfern, dann stolperst du immer irgendwie über die Thüringer, die da irgendwie auch immer irgendwie am Start sind. Der Odoaker ist auch nochmal eine sehr interessante Person, wo wir gerade bei den Thüringern sind, denn das ist wie gesagt der allererste König von Italien. 476 lässt er sich zum König von Italien ausrufen, nachdem er den letzten Imperator von Rom irgendwie rausgeschmissen hat. Daraufhin bricht das Weströmische Reich zusammen. Das Oströmische Reich, was eigentlich offiziell ja, also Ost- und Westrom war immer offiziell auf dem Papier immer noch ein unteilbares Reich. Aber als dann Westrom fiel, dachte sich Ostrom, dumme Sache, aber ich muss jetzt gerade Kaffee trinken, ich kann jetzt gerade nicht zur Hilfe eilen, also fiel Westrom. Und der Odoaker ist dann im Prinzip auch so eine fast ähnliche Figur wie Hermann der Etrusker, denn der Odoaker wird dann von Theoderich, einem Gotenkönig, knappe 20 Jahre später, 493, wird er um die Ecke gebracht, fällt die Treppe runter in einem Machtkampf halt, wie gesagt, mit den Goten. Und die Thüringer sind nochmal interessant. Also so, die Friesen machen immer so ihr eigenes Ding. Die laufen da vielleicht ein bisschen rum, aber sind sehr selbstständig. Die Katten werden absorbiert, haben selber absorbiert irgendwelche anderen Stämme. Die Thüringer machen beides. Also die sind selbstständig, machen aber dann irgendwie bei anderen Sachen mit und bleiben dann im Prinzip so als Stammeskultur hier in Deutschland auch über die Jahrhunderte und über die Jahrtausende de facto bestehen. Auf Platz 7 haben wir die Sorben bzw. die Wenden bzw. die slawische Minderheit hier in Deutschland und die Begriffe Sorbe, Wende und Slave bezeichnet alles dieselbe Bevölkerungsgruppe. Die Slawen haben hier ganz klar ein ähnliches Problem wie auch die Deutschen. Also der eine oder andere wird gemerkt haben, es gibt ja verschiedene Begriffe für Deutschland im Ausland. Also es gibt so Länder, die sagen Germany, dann gibt es Länder, die sagen Tyskland oder Alemannia oder Sachsland oder Wisgott. Und bei den Slawen ist es ähnlich. Wende ist eine unglaublich häufige Bezeichnung da in der Antike. Es gibt die Veneter, es gibt Venedig und es gibt halt auch Wende und das bezeichnet Flussläufer. Sorbe und Serbe sind auch sprachlich miteinander verwandt und bedeutet wahrscheinlich so etwas wie schlürfender Mensch. Das sind alles Exonyme, also so Fremdbezeichnungen. Die Selbstbezeichnung von diesen Leuten ist Slave und bedeutet halt, naja, wir sprechen halt richtig im Gegensatz zu diesen ganzen anderen Leuten. Also so die slawische Bezeichnung in allen anderen Ländern wie Polen, Tschechien, Slowakei und so weiter und so fort, das ist Niemiecki und heißt halt stummer Mensch. Die können halt nicht richtig reden aus der Sicht der Slawen. Diese Sorben und Wenden siedeln ursprünglich, nachdem Karl der Große dann halt fertig ist mit seinen Eroberungszügen und sagt, okay, ich habe jetzt die ganze Welt erobert und seine Grenzmarkierung gesetzt hat, siedeln diese Sorben und Wenden unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, also auch Berlin, Sachsen und Teile von Thüringen und Sachsen-Anhalt. Dieser slawische Einfluss, den es da ganz klar im Osten von Deutschland gibt, sollte man nicht unterschätzen. Also unter anderem das Sorbische ist ja immer noch eine geschützte Minderheitssprache hier in Deutschland. Gleichzeitig Teile von Mecklenburg-Vorpommern war dann zur Zeit des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation und unter anderem unter Barbarossa, also Friedrich II., das war das Fürstentum Slavica, also das war das slawische Fürstentum innerhalb dieses Heiligen Römischen Reiches deutsche Nation. Und auf den 6. Platz habe ich mir die Franken hingesetzt. Aus deutscher Perspektive ist das ein ultimatives Ich war mal wer. Und auch aus Benelux-Sicht, aus Frankreichs Sicht ist das Wir haben uns durchgesetzt. Das hat ganz klar historische Gründe. Also wir hatten ja da das große Fränkische Reich und unter anderem dann unter Karl dem Großen. Angefangen hat das alles ganz klar dadurch, dass der Thüringer sich zum König von Italien ausgerufen hat und dann ist ja das Weströmische Reich auseinandergefallen und dann fangen halt in den 480er Jahren die Franken unter Chlodwig an, alles zu erobern. Also ganz klar, das Fränkische Reich fängt nicht so, wie man das vielleicht im Internet irgendwie vielleicht mal hört, so mit Karl dem Großen an. Und Deutschland wurde auch nicht von Karl dem Großen irgendwie gegründet. Karl der Große ist hier eigentlich eher so der Endpunkt einer ganz bestimmten Entwicklung, die mit Chlodwig anfängt und die Franken werden dann halt auch immer größer und immer größer und immer größer. Und dann kommt es dann halt schließlich zu dieser Erbteilung, zu dem Vertrag von Verdun, wo das Westfrankenreich, das Mittelreich und das Ostfrankenreich entsteht. Und die sind halt irgendwie unglaublich am Drücker und unglaublich am Sagen. Aber dadurch, dass das Reich sich dann halt teilt, möchte halt auch jeder dann seine eigene Identität haben. Und ja, die Franken sind auch einer der Gründungsmitglieder, genauso wie Böhmen und Sachsen und Bayern und die Schwaben sind die Franken ganz klar eines der Gründungsmitglieder des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation. Aber dann halt durch diese ganze Identitätsfindung, die man dann halt hier auch immer wieder hat, ne? Also so Deutschland ist ja auch immer ein bisschen so mit sich selber beschäftigt. Wer bin ich denn jetzt? Verlieren die Franken dann halt so Stück für Stück für Stück einfach an ihren Einfluss und halt auch einfach an ihrem Gewicht. Wie bei allen anderen Stammesnamen kann man sich nicht so wirklich sicher sein, was denn jetzt Frank bedeutet oder Franke. Es heißt sehr wahrscheinlich freier Mensch. Das ist auch so ein Dauerthema bei den ganzen Stammesbezeichnungen oder bei den ganzen Selbstbezeichnungen. Es wird hier immer auf die Autonomie des jeweiligen Stammes gesetzt. Also zum Beispiel Iran, was sich ja auch einige Leute ein bisschen hochspinnen, heißt auch nichts anderes als echter Mensch. Alamanne kann auch echter Mensch bedeuten, denn auch zu der damaligen Zeit gab es ganz klar Sklavenhandel. Und das ist eine gute Überleitung zu dem Thema, dass das heutige Wort Sklave von dem Wort Slave abstammt. Warum stammt denn das heutige Wort Sklave von Slave ab? Naja, die Franken haben zusammen mit den Sachsen unglaublichen Sklavenhandel betrieben. Deswegen ist der Osten des Fränkischen Reiches dann auch weniger besiedelt geworden. Der Hintergrund ist hier ganz klar: So ein Christ darf einen anderen Christen nicht versklaven, alle anderen aber sind wunderbar freiwillig. Auf Platz 5 haben wir dann endlich die Kelten, den anderen großen Mainplayer neben dem Römischen Reich. Ich rede hier explizit vom Römischen Reich. Ich weiß, dass im Römischen Reich dann unter anderem auch Griechenland und Ägypten mit am Start waren. Und Griechenland ist hier besonders wichtig, denn der Begriff Kelte ist griechisch. Und der Begriff Gallier ist lateinisch, also römisch. Also die Griechen stoßen dann zuerst auf die Kelten. Und jetzt ist halt die Frage, was heißt denn Kelte eigentlich? Ne? Also so, da gibt es auch unterschiedliche Erklärungsansätze. Das sind entweder die Großgewachsenen, das sind entweder die Hitzigen. Also so diese ganze germanische oder mitteleuropäische Kultur ist für die südeuropäische Kultur unglaublich hitzig und auch immer sehr aggressiv. Also das war bei den Teutonen auch so. Also so der Berserker, den du da vielleicht im Norden von Deutschland hast, der hat sich halt auch Pilze rein gepfiffen, damit er dann richtig ordentlich im Wahn als Berserker kämpfen kann. Kälte kann aber auch der Versteckte bedeuten. Das ist nämlich auch nochmal so eine taktische Sache, die du da in diesen ganzen Kämpfen hast, so im gallisch-römischen Krieg und halt auch im britisch-römischen Krieg. Also so, die Kelten kennen ihre Umgebung und die wissen ordentlich, sich zu verstecken. Und wenn die Römer dann halt so anmarschiert kommen, zum Beispiel im Teutoburger Wald, dann kommt da aus dem Baum vielleicht irgendjemand, den du zuvor nicht gesehen hast. Die Kelten haben ein absolut großes Manko, denn die Kelten sind entwicklungstechnisch noch ein bisschen den Römern hinterher. Die sind unglaublich versnobbt, was Sprache angeht, beziehungsweise was schriftliche Sprache angeht. Also es war unglaublich lange so, dass nur mündliche Überlieferung in der menschlichen Kultur den hohen Wert hat. Schriftliche Überlieferung, das war verpönt. Weil dann wird das ja Allgemeinwissen und dann kennen das ja alle. Also so der eine oder andere kennt ganz klar so auch diese Druiden von den Kelten. Und diese Druiden geben dieses Wissen halt wörtlich weiter und dann halt auch so, wie sie das richtig finden. Und so war das dann halt auch bei den Kelten. Das heißt, wir haben keine wirklichen schriftlichen Selbstauskünfte von den Kelten. Für Deutschland sind sie wichtig für das Nord-Süd-Gefälle, genauso wie die Slawen bzw. die Sorben wichtig sind für das Ost-West-Gefälle. Also ich sage immer sehr gerne, also ich komme hier aus Berlin, ich komme aus dem Nordosten, das ist hier Odin-freie Zone und mit den Kelten habe ich auch nichts zu tun. Wer Interesse an keltischer Mythologie hat, also ganz klar, die noch aktiven keltischen oder gälischen Länder, das sind ganz klar Irland und Schottland, aber hier in Deutschland ist die keltische Hochburg Süddeutschland bzw. Bayern. Ich lade jetzt hier auf dem Kanal auch verschiedene Mythen und Sagen hoch. Und Bayern ist ein in sich geschlossener Mythenkreis. Die haben, also Bayern hat für sich dann nochmal genauso viele Sagen und Mythen wie ganz Deutschland. Denn das ist ganz klar die keltische Hochburg. Und da ist dann halt auch aufgrund des Selbstverständnisses der Bayern, ist da halt auch ganz viel mündlich überliefert worden und ist auch ganz viel noch erhalten geblieben. Und Achtung, 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 wir hatten das auch schon in einem anderen Beitrag. Die Frau Holle ist eine alte keltische Göttin, die sich halt durch die Zeit durchgerettet hat und ist halt auch die Mutti vom modernen Weihnachtsmann. Damit kommen wir zu Platz 4 und wir kommen zu den Sueben. Was bedeutet Suebe? Das sind die Herumschweifenden. Und nachdem die Römer sich das alles so schön und gut aufgeteilt haben, da so in Europa, ne, so ganz klassisch Kolonialmacht, die nehmen da ein Lineal, ziehen da eine Linie und nachdem ihnen das irgendwie alles zu kompliziert wurde, ja okay, da sind die Gallier und dann ist da so Großgermanien, Kleingermanien und Restgermanien, ist das Bild der Germanen durch die Sueben für die Römer unglaublich beeinflusst. Denn die Sueben, die Herumschweifenden, die kommen unglaublich rum, daher halt auch der Name. Und wie weit kommen die denn rum? Naja, auch im alten Ägypten gab es schon eine suebische Zauberin, die da ihre Weissagesprüche gesprochen hat. Und gleichzeitig wandern die Sueben von der Ostsee, die ursprünglich das Suebenmeer genannt wurde, bis nach Portugal. Und auch das moderne Portugal hat ganz klar seine Wurzeln in suebischen Siedlungen, die sich da halt niedergelassen haben. Und die Sueben wandern, wie gesagt, dann von der Ostsee, dem Suebenmeer, auch quer durch Deutschland. Und sie haben dann unter anderem auch einen Einfluss auf die Kultur des heutigen Sachsens und auch auf die Kultur von Baden-Württemberg. Du kannst also im Prinzip sagen, überall da, wo die Hauptsprache nicht wirklich sauber gesprochen wurde, da haben sich die Sueben irgendwie mal ein bisschen niedergelassen. Die Sueben sind auch interessant, denn daraus werden dann über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende, werden dann irgendwann auch die Schwaben, die einen unglaublichen Einfluss auch auf das Heilige Römische Reich deutscher Nation haben. Und gleichzeitig haben diese Sueben auch nochmal einen anderen Namen, das sind die Alamannen. Und das Interessante bei dem Namen Alamanne ist, man weiß nicht genau, wo der herkommt. Und Alamanne kann alle Mannen bedeuten oder halt echter Mensch, denn wie wir schon gesagt haben, auch damals gab es schon Sklavenhandel und man wollte sich dem gegenüber immer abgrenzen, damit man selber nicht verkauft wird. Wir kommen zum Siegertreppchen, zum dritten Platz und wenn dir der Content hier gefällt, bitte einfach abonnieren und kommentieren nicht vergessen. Wie gesagt, ich habe auch einen Instagram-Kanal, wo ich diese ganzen Themen dann immer mit meinen Followern abstimme und auf TikTok bin ich noch viel, viel größer und viel, viel wichtiger und jetzt widmen wir uns wieder den Goten auf dem Platz 3. Die Goten lösen die Sueben als das Sinnbild der Germanen dann ab und das erst recht durch ihren Gotensturm, den sie dann durchführen. Und sie haben auch noch in anderen Bereichen gewisse Spuren hinterlassen, die man nicht unterschätzen sollte. So ist es zum Beispiel ein Gotenkönig mit dem Namen Theoderich, der dann den Thüringer Odoaker als König von Italien ablöst. Also so, da ist dann ein Hauen und Stechen angesagt und der Odoaker ist dann nicht mehr. Die Goten haben auch ein stärkeres Mitspracherecht, was ihren Namen angeht. Also so, das sind die Gegossenen, also die sind aus einem Stück gegossen und auch Visigot und Ostrogot, also Westgoten und Ostgoten, das heißt starke Goten, strahlende Goten. Die sind also auch unglaublich dabei, sich selber zu mystifizieren. Die haben da auch ein bisschen von den Römern gelernt, damit sie halt so gut aussehen wie nur irgendwie möglich. Hier ist auch nochmal interessant, dass die Bezeichnung in den baltischen Ländern für Deutschland, das leitet sich wahrscheinlich, eventuell, möglicherweise von den Goten ab, die ursprünglich von Gotaland oder Gautaland kommen, und die waren absolut auch in dieser ganzen Wikinger-Szene am Start, in dieser ganzen Piratenszene. Wie gesagt, in dem anderen Beitrag von mir hatten wir ja auch so das Thema so mit weiblichen Piraten, also so, die waren da alle am Start, und das hat dann so einen Eindruck hinterlassen, dass die baltischen Staaten auch heute noch zu Deutschland Gote sagt. Der geopolitische Einfluss oder die Eroberungen der Goten reichen dann bis nach Spanien. Also so Portugal, das heutige Portugal wurde von soeben Siedlungen gegründet, und das heutige Spanien, also so, da hatten die Goten dann auch noch ihren Einfluss. Also Spanien ist immer ein Zankapfel gewesen in der Zeit, aber die Goten hatten da auch eine Hand drin. Und dann sind die Goten auch nochmal wichtig wegen zwei literarischen schriftlichen Standardwerken. So zum Beispiel ein gotischer Römer, der von den Goten abstammte, der hat dann halt auch so die Gotika geschrieben und hat da diese ganzen Legenden über die Goten niedergeschrieben, und deswegen sehen die halt so toll aus. Und dann gibt es auch ganz klar die Gotenbibel, das wahrscheinlich älteste erhaltene germanische Schriftstück. Also so, das ist eine Bibel, die explizit in dieser alten germanischen, ostgermanischen Sprache geschrieben ist und somit sehr wahrscheinlich auch eines der ältesten deutschen schriftlichen Erzeugnisse. Und die Gotika vom Jordanes aus dem 6. Jahrhundert ist auch nochmal deswegen interessant, also so, weil es gibt ja auch immer wieder so Leute, die wollen sich retrospektiv irgendwie so die Geschichte umdeuten, ne? Also so letztens hatte ich auf TikTok auch nochmal so diese Diskussion oder dieses Kommentar in der Slawen. Gibt es ja gar nicht. Die Slawen haben sich selber erfunden. Das ist alles germanisch. So, jetzt haben wir aber, wie gesagt, die Gotika vom Jordanes aus dem 6. Jahrhundert, und der sagt ganz klar, naja, also so neben den Römern und neben den Kelten und neben den Germanen haben wir da ganz klar nochmal so einen kleineren vierten Player. Und der Jordanes aus dem 6. Jahrhundert in seiner Gotika sagt dann auch ganz klar, Sorbe, Wende, Slave, das ist alles ein und dieselbe Bevölkerungsgruppe, nur werden die halt genauso wie meinetwegen die Germanen von außen immer mit irgendwelchen anderen Namen behaftet. Auf Platz 2 haben wir die Sachsen, die retrospektiv eine unglaublich wichtige Rolle spielen, dann halt im Verlauf des Ostfränkischen Reiches. Also auch Otto der Große, der allererste Kaiser vom Ostfränkischen Reich, war Sachse, und dann in den folgenden Jahrhunderten, im folgenden Jahrtausend, sind die mal so und mal so. Und hier ganz klar, nicht der Germane ist der Speerträger, der Sachse ist der Sichelträger. Also Sachse heißt erwiesenermaßen, das ist der Sichelträger. Und gleichzeitig hat hier auch gesagt zu werden, hier haben wir Odin und Thor und wie sie alle heißen. Also so nicht bei den Kelten, also nicht in Bayern, nicht bei den Schwaben, nicht bei mir hier und da in Thüringen auch nicht, glaube ich nicht. Und auch bei den Franken, die hatten auch ursprünglich einen anderen Gott, bis die dann unglaublich christlich geworden sind. Und die Sachsen, hier habt ihr euren Odin, hier habt ihr euren Thor, hier habt ihr euren Sichelträger. Also so, das ist so dieses ganz klassische oder neue, neoklassische Bild des Germanen, was heutzutage immer sehr gerne hochgehypt wird. Dann haben wir heute auch ganz klar immer noch ganz viele Bundesländer, die nach Sachsen benannt sind. Also so, wir haben ganz klar Sachsen, Sachsen-Anhalt und auch Niedersachsen, und auch in Nordrhein-Westfalen waren die Sachsen unterwegs. Aber das haben die sich nicht unbedingt durch Eroberungszüge irgendwie angeeignet, sondern ganz klar durch politische Ränkespiele und durch Hochzeiten, also durch Heiratspolitik. Also so, dass nur Sachsen heute, das ist ganz klar durch Heiratspolitik der Wettiner irgendwie entstanden mit den Askaniern. Auch Albrecht der Bär war Askanier, und Askanier ist der römische, lateinische Name für Sachse. Also auch der Gründer der Mark Brandenburg war dann ein Sachse. Aber das sind dann halt auch, das ist eine Mischpolitik aus politischen Ränkespielen und Hochzeiten. Also ein schönes Beispiel hier ist, dass wir immer noch Adelshäuser haben, die mit den Sachsen verwandelt sind. Also auch Katharina die Große war Askanierin. Und dann haben wir Sachsen-Coburg, die da in Großbritannien am Start sind. Und die waren auch noch in anderen Ländern dann halt durch ihre Heiratspolitik am Start. Und der Einfluss der Sachsen war dann halt auch ganz einfach so groß, dass Finnland heute zu Deutschland immer noch Sachsa sagt, genauso wie Estland. Und auf Platz Nummer 1, der wichtigste, einflussreichste, kontinuierlichste deutsche Stamm ist Bayern. Meckert, mault, werft euch auf den Boden, es ist Bayern, denn Bayern fängt als Stammesherzogtum unter Karl dem Großen an und hat somit auch die längste Staatskontinuität, die wir hier in Deutschland haben. Alle anderen, denen kommt da immer irgendwie was dazwischen, also so die heiraten mal, also auch bei den Sachsen und auch bei den Schwaben, also bei den Sueben, so die Sorben oder die Wenden, die werden immer wieder erobert. Bayern macht immer sein eigenes Ding und kann sich halt auch immer halten. Gleichzeitig ist die Gründung von Bayern als Stammesherzogtum auch sehr exemplarisch dann für die spätere Gründung des Ostfränkischen Reiches, denn auch Bayern besteht aus 3 bis 4, wenn nicht sogar 5 kleineren Stammesverbünden. Also da haben wir zum Beispiel wieder Thüringer am Start, dann haben wir Schwaben am Start, dann haben wir Franken am Start, also eigentlich 2-mal Thüringer, und gleichzeitig haben wir die Bajuwaren, von denen man ausgeht, dass sie aus Böhmen kommen. Also hier haben wir auch wieder einen slawischen Einfluss. Also das wird den Bayern auch nicht wirklich gefallen, dass sie eigentlich ein kleines Deutschland sind. Und was den slawischen Einfluss bei Bayern angeht, es gibt ganz klar auch so diese Fachbegriffe von Germanica Slavica und auch Bavaria Slavica. Also so um diese Mischform, um diese mitteleuropäische Besonderheit, die wir hier ganz klar haben, um die halt einfach auch nochmal hervorzuheben. Hier kommt dann auch noch mit hinzu, dass die Bayern als erstes als Deutsch bezeichnet werden. Also man stellt irgendwie fest, die reden da nicht Lateinisch, also so wie die Franken, oder die reden auch nicht Slawisch, wie da vielleicht die Wenden oder die Sorben. Die reden da irgendetwas anderes. Und auch das offiziell älteste deutsche Schriftwerk, das Abrogans, wird dann im 8. Jahrhundert in Bayern angefertigt, und das ist ein Wörterbuch, wo dann einfach mal die lateinischen Begriffe den deutschen Begriffen in Bayern gegenübergestellt werden und übersetzt werden. Das sollte es gewesen sein bei Fragen, Fragen, bei Beschwerden, Beschweren. Wie gesagt, folgt mir auch auf Instagram, wo ich als Schöte unterwegs bin, und auf TikTok, wo ich als Schöte Show unterwegs bin und wo auch die ganzen Themen abgesprochen werden, die hier vielleicht nochmal rankommen. Ansonsten gehabt euch wohl, habt einen schönen Tag und lasst euch nicht ärgern.